Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Börse, Börse, wir gehen an die Börse. Das planen scheinbar gerade sowohl Vapiano als auch der Mutterkonzern von Foodora. Läuft bei denen? Oder läuft es vielleicht doch nicht so gut, dass sie mehr Geld einsammeln wollen? Wir lassen uns diese beiden geplanten Börsengänge einordnen. Vor allem mit der Frage, was bedeutet das für uns? Sind ja durchaus Unternehmen, mit denen viele von uns mal was zu tun haben, wenn Hunger. Ne? Außerdem sprechen wir über den Besuch Donald Trumps in Israel. Und wir schauen auf eine Doku, die heute bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt wurde. Al Gore hat sie gemacht. Es geht um den Klimawandel.
Don't let anybody tell you that we're gonna get on rocket ships and live on Mars. This is our home.
Wir werden nicht auf dem Mars leben. Das hier ist unsere Heimat. Da meint er natürlich unsere Erde. Für seine erste Doku hat er immerhin einen Oscar bekommen. Was die Fortsetzung so kann, das gleich gegen halb hier bei uns. Die Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz am Montag mit im Studios Anke van der Weyer.
Hallo.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Essen ist fertig, ruft ja heute immer öfter der Foodora-Fahrer oder der Koch im Vapiano. Das machen wir wohl irgendwie fast alle, ne? Schnell italienisch essen gehen mit Selbstbedienungstheke oder sich das Essen vom Fahrradstudenten nach Hause bringen lassen. Und das machen momentan scheinbar so viele Leute, dass gleich zwei Unternehmen aus diesem Bereich demnächst an die Börse gehen wollen. Vapiano und der Mutterkonzern von Foodora, der heißt Delivery Hero. Jörg Brunsmann ist unser Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte. An die Börse gehen ja Unternehmen, um Geld einzusammeln, um am Ende noch mehr Geld zu verdienen.
Mhm. Genauso ist es hier auch, allerdings mit unterschiedlichen Motiven.
Okay, dann gucken wir mal auf die einzelnen Motive. Erstmal auf die von Vapiano. Ja, wofür wollen die Geld einsammeln?
Die wollen vor allen Dingen Geld haben, um zu wachsen. Vapiano ist ja so der Schnellitaliener, ist auch das kleinere und konservativere Unternehmen von den beiden. Da stecken im Moment gestandene Unternehmer als Geldgeber dahinter. Zwei frühere Gesellschafter der Kaffee- und Schnäppchenkette Tchibo und ein Erbe der Kosmetikfirma Wella. Die haben mit ihrem Geld auch schon einiges aufgebaut. 180 Restaurants in 31 Ländern, aber im Moment stottert die Maschine so ein bisschen, es wächst sich nicht mehr so einfach. Wenn der Börsengang kommt, ganz sicher ist es noch nicht, dann wollen die irgendwas um 200 Millionen Euro einsammeln. Das wäre dann frisches Geld für neue Restaurants oder um mal ein bisschen andere Konzepte auszuprobieren. Sozusagen der Klassiker unter den Börsengängen, den Vapiano da macht. An die Börse gehen, Geld sammeln, weiter wachsen.
Und wie ist das bei Delivery Hero? Die wollen bestimmt auch wachsen und mehr Kohle machen.
Ja, wollen die auch. Delivery Hero ist selbst schon ein großes Unternehmen. Die haben eine unglaubliche Menge anderer Firmen gekauft oder beteiligt sich dran. Lieferheld, Pizza.de, Foodora, Foodpanda, um nur ein paar Mal zu nennen. Insgesamt ein gutes Dutzend Firmen laufen unter dem Dach von Delivery Hero. Aber hinter Delivery Hero wiederum, da steckt die Firma Rocket Internet. Die haben fast 40% der Anteile an Delivery Hero. Du jaust schon so, du kennst die.
Das sind die Typen rund um Zalando. Ja. Diese Samwer-Brüder heißen sie
ja,
so?
Genau. Ja, genau. Die ursprünglich mal einen eBay-Klon entwickelt haben. Der wurde
von eBay gekauft.
Genau. Und seitdem sind die unterwegs, bauen ein Geschäftsmodell nach im anderen auf. Das ist halt genau deren Idee bei Rocket Internet. Idee nehmen, Firma gründen, Firma groß machen und dann für teuer Geld ab an die Börse. Das genau soll hier passieren. Das war immer so geplant. Delivery Hero soll an die Börse. Rocket Internet will jetzt endlich mal abkassieren. Müssen sie auch. Rocket Internet steht nämlich selbst ziemlich unter Druck. Die sind ja auch an der Börse und viele Anleger haben langsam Zweifel, dass deren Geschäftsmodell mit dem Großmachen abkassieren überhaupt noch funktioniert. Also der Börsengang von Delivery Hero, der muss ein Erfolg werden, sonst kann Rocket Internet bald einpacken, dann stürzt die Rakete irgendwann ins Meer.
Habe ich denn eigentlich als Besteller und als Esser auch was davon, wenn Vapiano und Delivery Hero an die Börse gehen?
Erstmal kannst du dir einen dicken Bauch anfuttern, weil es wird wahrscheinlich erstmal billiger. Mhm. Siehst du jetzt schon, wenn du auf die Webseiten guckst, die hauen nur mit Gutschein und Gewinnspielen so um sich. Aktuell hier Lieferheld, jede dritte Bestellung gewinnt einen Preis, Auto, Reise und Co. Pizza.de, heute ist Pizzamontag, 30% Rabatt. Klar, letztlich geht es darum, den Umsatz zu steigern, die Zahlen nach oben zu kriegen, weil genau darauf gucken ja die Anleger, darauf guckt die Börse. Ob es langfristig funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Ich meine, du denkst, du bestellst bei verschiedenen Anbietern, landest am Ende immer beim gleichen milliardenschweren Börsenkonzern. Der kann jetzt die Konkurrenz mit niedrigen Preisen oder solchen Rabattaktionen platt machen. Und wenn die Konkurrenz weg ist, kann man die Preise wieder annehmen.
Bin mal gespannt, wann die Deliveroo dann auch noch kaufen. Wobei, gehört auch zu irgendeinem großen Konzern.
Ach, garantiert.
Vapiano und Delivery Hero wollen wahrscheinlich bald an die Börse. Was dahinter steckt, hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Jörg Brunsmann gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der kanadische Premier Justin Trudeau ist, seitdem Obama nicht mehr mitspielt in der großen Politik, mittlerweile der Rockstar unter den Politikern weltweit. Er war auch früher Boxer, er ist tätowiert, er ist ziemlich gut darin, sich ziemlich lässig zu inszenieren. Und jetzt hat er kanadischen Schülern einen ganz besonders tollen Gefallen getan, beziehungsweise einen tollen Abschlussball beschert. Anke, wie das?
Am Samstag, da haben so ein paar Schüler, Studenten, Erinnerungsfotos im Stanley Park in Vancouver gemacht. Und da war gerade auch Justin Trudeau am Start. Der ist dann nämlich gejoggt. Und der persönliche Fotograf von Justin Trudeau, der war auch dabei. Und der hat die Szene festgehalten und das Foto dann auch getwittert. Man sieht, vorne stehen die Studenten in ihren Prom-Dresses, mit Kleidchen, Anzug, relativ viel Polyester. Hinten joggt lässig Justin Trudeau vorbei. Schwarze Klamotte, kurze Hose, T-Shirt, Kopfhörer in den Ohren, wie es sich gehört beim Joggen. Und das Foto, das hat über 1500 Retweets und über 7000 Herzen schon bekommen. Später gab es dann für die Leute, die da standen, auch noch richtige Fotos, als die Studenten nämlich gerafft haben, wer da gerade eigentlich an ihnen vorbei rennt. Da haben sie dann Justin Trudeau um ein Foto gebeten und Justin Trudeau wäre nicht Justin Trudeau, wenn er nicht natürlich dieses Gruppenfoto gemacht hätte. Und man muss aber auch sagen, Justin Trudeau, der ist so ein ganz kleines bisschen auch Profi-Fotobomber. Der hat nämlich letztes Jahr sich mal ganz kurz oberkörperfrei beim Surfen auf Hochzeitsfotos draufgeschummelt. Casual Stuff.
Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ein paar Studenten aus Vancouver einen ganz besonderen Abschlussball verschafft. Er hat zuerst die Fotosession im Stanley Park fotobombt. Später gab es dann aber noch richtige Selfies mit dem Premier zusammen. Und weißt du, was ich ganz besonders hart finde?
Ist Nein.
Der Job dieses persönlichen Fotografen des Premiers. Der muss dann mit joggen gehen, oder was?
Ja, wie die Schiedsrichter in der Bundesliga. Die werden auch nebenbei fit.
Wahnsinn.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Lasst uns über Kino reden, über einen Film, der heute in Cannes bei den Filmfestspielen vorgestellt wurde. Allerdings nichts Unterhaltsames, sondern eher was Schockierendes. Eine neue Doku von Umweltaktivist und Ex-Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten Al Gore. Der hatte 2007 schon mal einen Oscar bekommen für die Dokumentation Eine unbequeme Wahrheit. Auch in seinem neuen Film geht es um den Klimawandel und darüber, wie wir alle dessen Folgen vielleicht sogar abmildern können. An Inconvenient Sequel, Truth to Power, heißt die neue Doku, also eine unangenehme Fortsetzung. Marcel Emmel hat ihn für uns schon gesehen, den Film. Marcel, wie unangenehm, wie unbequem ist denn der neue Al Gore-Film?
Der ist tatsächlich schon ziemlich unbequem, weil es im Prinzip ein Update des ersten Films ist. Also es werden neue Beispiele gezeigt. Al Gore hat aktuelle Zahlen, Statistiken, Bilder, aber eben auch neue Fortschritte. Das heißt, er zeigt, wie sieht es mit der Solarindustrie aus? Die arbeitet tatsächlich ziemlich gut. Es gibt in den USA schon viele Städte, die ausschließlich von Sonnenenergie leben. Also das packt er da alles so mit rein. Es ist so eine kleine Mischung, aber natürlich sind die beeindruckenden und heftigen Bilder weiterhin die aus dem Präsentationsprozess, die Al Gore auch schon im ersten Film hatte, wo er zeigt, liebe Leute, wenn wir so weitermachen, geht die Welt irgendwann fast unter.
Wie macht Al Gore das, also den Klimawandel für uns Zuschauer greifbar machen? Hast du da ein Beispiel?
Ja, er hat so ein paar Beispiele, weil in diesem Film reist er viel mehr um die Welt und zeigt sich dann eben auch an den Orten, zum Beispiel in Miami. Da sagt er, der Ocean Drive hier könnte in einigen Jahrzehnten tatsächlich zum Ocean Drive werden, weil man durch den Ozean fahren muss, weil eben der Meeresspiegel ansteigt. Da wird eine Straße tatsächlich erhöht um 30 Zentimeter, damit man möglicherweise eben nicht irgendwann durchs Wasser fahren muss. Das ist so eine Sicherheitsvorkehrung, falls eine Flutwelle kommt. Das Ganze ist tatsächlich dann halt auch während einer Flutwelle in Miami gedreht worden. Al Gore steht da mit Gummistiefeln mittendrin und guckt sich an und fragt eben auch die Bauarbeiter, was sie planen. Oder auch am Ground Zero, da gab es ja nach dem ersten Teil besonders viel Kritik. Da wurde Al Gore vorgeworfen, dass es völlig utopisch ist, dass irgendwann möglicherweise der Ground Zero unter Wasser steht. Und in diesem zweiten Teil werden jetzt tatsächlich Bilder gezeigt, wie das Wasser damals noch in die Baugruben läuft. Und da sagt er halt, hier, bitteschön, das habe ich euch im ersten Film schon gesagt und so kann es tatsächlich kommen.
Filme über den Klimawandel können einen echt zum Nachdenken bewegen. Und gerade bei der Doku letztens von Leonardo DiCaprio, da war ich nach dem Gucken echt fertig, ne, danach.
Ja.
Schafft das dieser Al Gore-Film auch? Also nicht belehrend rüberkommen, sondern eher schockierend informativ?
Natürlich ist es weiterhin ein bisschen belehrend. Ich finde es nicht mehr so krass wie im ersten Teil, wo es ja wirklich sehr viel um diese PowerPoint-Präsentation ging, die Al Gore da quasi aufgebaut hat. Das war ja viel mit Diagrammen. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es wirklich viel mit der Roadtrip ist. Also Al Gore steht viel mehr im Mittelpunkt. Er wird auf einer Reise um die ganze Welt begleitet, zum Beispiel auch zum Klimagipfel in Paris 2015. Also man ist viel näher dran. Es ist nicht mehr diese Diagramm- und Datenschlacht. Es ist eben eine Reise, die man mit Al Gore antritt. Langweilig fand ich es persönlich nie. Es war sehr, sehr beeindruckend, öffnet einem die Augen. Aber natürlich so ein bisschen belehrend ist es trotzdem noch.
Im Oktober soll die Doku in die Kinos kommen, hier bei uns in Deutschland. Muss man dafür jetzt wirklich ins Kino oder tut's auch der Stream?
Ja, also ich habe tatsächlich Teil 1 nur auf DVD gesehen und jetzt eben den zweiten Teil im Kino. Und das hat sich wirklich sehr, sehr gelohnt, weil es extrem beeindruckende Bilder sind. Das ist absolut fürs Kino gemacht. Zum Beispiel in Grönland wurden Aufnahmen von einer Gletscherschmelze gemacht. Das sind reißende Flüsse, die so aus der Vogelperspektive gefilmt wurden. Das ist total beeindruckend, wenn man das eben auch auf der großen Leinwand sieht. Die Produzenten sagen auch ganz klar, das Kino gibt uns auch die große Aufmerksamkeit, weil wir viel weiter streuen können, weil wir weltweit sagen können, so, unser Film kommt ins Kino oder auch so ein Filmfestival wie hier jetzt in Cannes, wo der Film eben vorgestellt wird. Da geht es um Aufmerksamkeit. Ich finde, nicht nur wegen der Aufmerksamkeit, sondern auch vor allem wegen diesen teilweise schockierenden Bildern sollte man da ins Kino gehen.
Marcel Emmel in Cannes von den Filmfestspielen über die neue Doku von Al Gore über den Klimawandel.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Englisch zu lesen, das zu verstehen, das ist für viele nicht so richtig schwierig. Beim Hörverständnis, wenn man genau zuhören muss, da wird es schon schwieriger, vor allen Dingen bei manchen amerikanischen Serien, wo es dann doch sehr politisch wird oder wirtschaftstechnisch muss man irgendwelche Begriffe kennen, da wird es besonders schwer. Und Schülern in NRW ist es am vergangenen Donnerstag auch so ergangen, dass sie echt Probleme hatten. Da gab es die zentrale Prüfung 10, eine Prüfung für Zehntklässler, nach der sich entscheidet, ob man die Oberstufe auf einem Gymnasium machen darf oder nicht. Und ein englischer Royal hat den Schülern dabei ganz besonders viel Ärger gemacht. Anke van der Weyer, wer denn?
Das war Prinz Harry. Denn Teil der Prüfung war unter anderem, dass man eine Rede von Prinz Harry verstehen musste. Die Schüler mussten sich die Rede anhören und danach Fragen dazu beantworten. Kennen wir noch aus der Schule von früher. Nur damit wir jetzt auch mal alle Prinz Harry im Ohr haben, so klang er 2014 bei der Eröffnungsveranstaltung der Invictus Games, einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.
Over the past 8 years, I've witnessed the whole cycle of life-changing injury. Evacuating soldiers,
geht doch.
Local Afghans to
hospital. Ne? Ist okay, allerdings sind wir natürlich auch ein bisschen älter als Zehntklässler, haben vielleicht schon ein paar mehr Serien geguckt und keine Ahnung, ne? Zwischen einem Zehntklässler und uns liegen ein paar Jahre. Ich wüsste nicht, ob ich es in der 10. Klasse mit Aufregung gepackt hätte. Auf jeden Fall gibt es jetzt sogar eine Petition, dass diese Englischprüfung wiederholt wird. Gestartet hat die ein User namens Dario und die hat schon über 43.000 Unterschriften.
Aber es geht in dieser Petition nicht nur um Harry, oder?
Es geht in der Petition nicht nur um das Hörverstehen, sondern auch es geht um die Leseaufgabe. Ja, da wird kritisiert, dass sehr viele Vokabeln verwendet wurden, die der Mehrheit der Schüler wohl unbekannt waren. Und es könnte tatsächlich sogar sein, dass das Ganze Erfolg hat. Neben Schülern haben sich nämlich auch noch zahlreiche Lehrer darüber beschwert, dass die Aufgaben viel zu schwer gewesen seien. Und jetzt möchte man da erstmal im NRW-Schulministerium drüber sprechen und dann wird entschieden, ob die Prüfung neu geschrieben wird oder ob zum Beispiel die Aufgaben dann weniger schwer gewichtet werden.
Schüler in NRW beklagen, dass eine zentrale Englischprüfung zu schwierig war. Grund dafür unter anderem eine Rede von Prinz Harry, das ist der mit Meghan Markle, ne?
Ja, waren am Sonntag auf der Hochzeit von Pippa Middleton, die ein sehr schönes Kleid anhatte. Nee, Samstag war das, glaube ich, nicht Sonntag.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
US-Präsident Donald Trump ist ja auf großer Reise, seine erste Auslandsreise als Präsident. Gerade hat er noch in Saudi-Arabien neue Wirtschaftsdeals eingetütet und jetzt ist Trump in Israel angekommen heute. Tim Aßmann ist unser Korrespondent dort. Tim, der US-Präsident hat ja gesagt, er wolle den Frieden in den Nahen Osten bringen. Haben ja schon einige versucht. Ist er jetzt derjenige, der das wirklich hinkriegen könnte?
Naja, mal langsam. Also erstmal will Donald Trump, glaube ich, mal Gespräche ermöglichen, weil er hat mittlerweile vielleicht auch schon eingesehen, dass es so ein einfacher Deal dann doch nicht wird. 70 Jahre ist dieser Nahostkonflikt jetzt mittlerweile fast alt und x US-Präsidenten haben sich die Zähne daran ausgebissen. Donald Trump hat mal gesagt, den ultimativen Deal will er erreichen, aber jetzt gerade lautet das Etappenziel, glaube ich, erst einmal Israelis und Palästinenser wieder an einen Verhandlungstisch zu bekommen. Das wäre aber auch schon mal was, denn da saßen sie schon zusammen seit 3 Jahren nicht mehr. Hinter den Kulissen hier wird Druck ausgeübt, sowohl auf die Israelis als auch die Palästinenser von US-Seite. Man möchte, dass beide Seiten Zugeständnisse machen, damit wieder miteinander geredet werden kann. Morgen trifft Donald Trump ja noch Palästinenser Präsident Abbas. Jetzt, gerade während wir beide reden, sitzt er noch mit Israels Premier Netanyahu zusammen. Ich denke, es könnte sein, dass Donald Trump morgen, kurz bevor er abfliegt, verkünden kann und verkünden wird. Beide Seiten werden wieder miteinander verhandeln. Dann hat Donald Trump einen Erfolg, kann glücklich in den Flieger steigen, aber der Nahostkonflikt ist einer Lösung damit kein Stück näher. Denn der Teufel liegt ja im Detail. Siedlungsbau in den besetzten palästinensischen Gebieten. Trump hat nichts darüber gesagt, wie er das in den Griff kriegen will. Status von Jerusalem. Beide Seiten wollen diese Stadt als Hauptstadt haben. Auch dazu von Trump bisher kein Wort. Er hat heute 3 kurze Ansprachen gehalten. Das Wort Jerusalem fiel nicht ein einziges Mal. 2-Staaten-Lösung. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn Trump sich davon verabschieden will. Jetzt will er sie doch wieder. Also das ist alles noch ein bisschen inkonkret, ein bisschen gemischt Warenladen.
Also er erwartet, dass sie sich wieder zusammensetzen. Das könnte er auch schaffen. Aber welche Erwartungen haben denn die Israelis an Trump und welche die Palästinenser?
Nun, beide Seiten sind von diesem US-Präsidenten vor allem eines, abhängig. Und ihre Erwartung ist, dass wenn sie einlenken und an den Verhandlungstisch gehen, dieser US-Präsident ihnen gegenüber Wohlwollen zeigen wird. Aber ich glaube, beide Seiten erwarten nicht, dass das zu einer schnellen Einigung führen kann oder dass dort essentielle Fortschritte erzielt werden. Man muss die Ausgangslage sehen. Fangen wir mit den Palästinensern an. Mahmoud Abbas ist ein Präsident ohne Rückhalt in der Bevölkerung. Er ist greis, gilt als korrupt und ist demokratisch schon lange nicht mehr legitimiert, weil die schon lange hätten wählen müssen in den palästinensischen Gebieten. Und Benjamin Netanyahu hat ein zentrales Problem und das sitzt mit ihm in der Regierung. Das ist das Rechtsaußenlager in Israel. Das sind die siedlerfreundlichen Gruppierungen. Vor allem eine Partei, deren Erziehungsminister ihn im Nacken sitzt, oder der ist Erziehungsminister Naftali Bennett. Der hat heute schon auf dem Flughafen Donald Trump angesprochen und gesagt, was wird denn jetzt aus der Botschaftsverlegung, aus der angekündigten Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem? Das wünscht sich Israels Rechte. Das wäre ein diplomatisch wichtiges Signal im Ringen Israels um Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt für immer, um diesen Anspruch. Donald Trump hat das mal im Wahlkampf versprochen, will davon mittlerweile aber nichts mehr wissen oder er sagt das nicht mehr. Also da merkt man, Benjamin Netanyahu muss einerseits einem US-Präsidenten, von dem er abhängig ist, Wünsche erfüllen. Andererseits darf er sich aber zu Hause mit den Regierungspartnern nicht verscherzen. Das wird ein heikler Spagat. Und unter dieser Voraussetzung, glaube ich, ist von Verhandlungen erst einmal auch nicht so viel zu erwarten.
Da gab es ja vor ein paar Tagen diesen Skandal rund um die Weitergabe von Geheimdienstinfos, die aus Israel stammen sollen, an Russland. Könnte das nochmal Thema bei dem Besuch sein jetzt in Israel?
Das wurde gerade eben Thema, während die beiden sich in Netanyahus Residenz getroffen haben. Vor dem Essen sind sie noch einmal zu einem Gespräch zusammengekommen und da hat Donald Trump offenbar versucht, das Ganze ein bisschen runterzuspielen. Hat also gesagt, ich habe in dem Gespräch mit den Russen den Staat Israel, habe Israel nie erwähnt. Das mag sein, ändert aber nichts an der Tatsache, dass er eben möglicherweise Informationen weitergegeben hat, die sehr brisant waren und die eben offenbar auch aus einer israelischen Quelle stammen. Aber die israelische Regierung, die ist bemüht, hier kein Öl ins Feuer zu gießen. Die möchte hier keinen diplomatischen Eklat, die äußert sich dazu nicht. Man ist nicht erfreut darüber, ganz klar, aber man will das nicht außen irgendwo zum Streitthema machen.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Aßmann über den Besuch von Donald Trump in Israel.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer sich seit den Wahlen in NRW die eine oder andere politische Talkshow angeschaut hat, der wird bei den SPD-Gästen immer wieder die gleiche Frage gehört haben, nämlich, für was steht die SPD denn momentan so? Soziale Gerechtigkeit, okay, aber was heißt das konkret? Vielleicht gibt es ja heute konkretere Antworten. Heute ist nämlich im Willy-Brandt-Haus das SPD-Wahlprogramm für die Bundestagswahl vorgestellt worden. SPD-Kanzlerkandidat Schulz braucht Inhalte für die Bereiche Bildung, Familien, innere Sicherheit und. Frank Capellan hat sich für uns die Präsi des Programms angeschaut. 71 Seiten hat die SPD vollgeschrieben und der Titel lautet Mehr Zeit für Gerechtigkeit. Wie soll es in Deutschland denn in Zukunft gerechter werden, Frank?
Ja, wie viel Zeit habe ich jetzt? Also da führen die Sozialdemokraten eine ganze Reihe von Punkten auf. Sie wollen zum Beispiel die gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Studium durchsetzen. Sie wollen ein Arbeitslosengeld Q, das haben wir ja schon vor langer Zeit gehört, anbieten. Also Arbeitslose, die sich fortbilden sollen, länger Arbeitslosengeld erhalten, weil die Sozialdemokraten sagen, es war einfach ungerecht, wer ein Leben lang eingezahlt hat, am Ende seines Berufslebens oftmals unverschuldet dann den Job verliert, dass der dann leer ausgeht. Krankenversicherung, da soll wieder die hälftige Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeführt werden. Man will eine Bürgerversicherung durchbringen, also endlich auch Beamte in das Sozialsystem eingliedern. Haben wir allerdings auch vor vielen Jahren schon mal gehört. Also eine ganze Reihe von Punkten. Steuergerechtigkeit ist auch noch einer, die da heute in dieses Papier geschrieben worden sind.
Picken wir uns mal den Punkt Bildung raus. Es scheint eines der großen Wahlkampfthemen zu sein in diesem Jahr. Klingt ja erstmal gut, mehr Geld für Bildung, aber wo genau fließt dann das Geld hin?
Ja, es soll vor allen Dingen Investitionen geben in die Schulen, in marode Universitäten. Die sollen besser ausgestattet werden, auch mit Computern beispielsweise. Da gibt es ja auch erheblichen Nachholbedarf. Und da kann man ja vielen Eltern oft nicht erklären, warum die dann mithelfen sollen, beispielsweise die Klassenzimmer zu streichen, wenn das Geld doch quasi ja auf der Straße liegt und Geld genug da ist. Denn das wissen wir ja. Und da sagen die Sozialdemokraten, da müssen wir ran. Wir müssen unsere Schulen und Universitäten wirklich auf Vordermann bringen. Und da hat man jetzt auch einen ersten Schritt getan, noch in der Koalition mit der Union das Kooperationsverbot auszuhöhlen, dass eben der Bund da auch entsprechend Geld geben darf und nicht nur die Länder und Kommunen dafür zuständig sind.
Jetzt ist es ja so, dass die SPD die CDU immer mal wieder gewarnt hat, Steuersenkungen für alle, das bringen nichts. Und jetzt haben sie ebenfalls, ja, sowas wie eine Steuersenkung angekündigt, auch wenn es noch keinen konkreten Entwurf gibt. Wer darf denn bei einem Wahlsieg der SPD weniger Steuern zahlen und wer am Ende mehr?
Also konkret kann ich es euch wirklich nicht sagen. Darüber wird auch noch gestritten in der SPD. Das Steuerkonzept ist noch nicht in trockenen Tüchern und da wird nur angedeutet, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Da wird gesagt, Manuela Schwesig, die da in der Programmkommission mitgesessen hat, hat das heute betont, Facharbeiter sollen etwa davon profitieren, dass der derzeitige Spitzensteuersatz von 42% erst später greift. Aber es gibt ein Konzept, was aber noch keine Allgemeingültigkeit hat, in der SPD, vorgelegt in der vergangenen Woche vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Und der möchte bereits ab einem Bruttojahreseinkommen von 58.000 Euro einen Steuersatz von 45% erheben. Und da sagen dann viele, nun ja, das sind doch wir, die hart arbeitende Mitte, von der Martin Schulz in diesem Ton ja immer wieder spricht. Und die sollen jetzt doch schärfer zur Kasse gebeten werden. Und da wird noch Druck gemacht, darüber wird noch diskutiert. Da sind viele Sozialdemokraten nicht mit einverstanden. Am unteren Ende, um das noch zu sagen, da geht es um 500 Euro im Jahr, die eine Krankenschwester nach dem Weil-Konzept an Steuererleichterung zu erwarten hätte. Also viel ist da wirklich nicht zu erwarten von den Sozialdemokraten. Und die beklagen ja auch immer wieder, dass die Union, die CSU insbesondere Versprechungen macht. Steuersenkungen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Euro stehen da im Raum, die sie nicht wird halten können. Das würde dann zulasten der Sozialausgaben gehen. Insbesondere, weil ja die Union auch noch die Verteidigungsausgaben erhöhen will. Das wiederum lehnt die SPD strikt ab.
Ich höre da schon so die eine oder andere Kritik raus. Das endgültige Wahlprogramm soll am 25. Juni in Dortmund dann präsentiert werden. Dennoch, wie fällt denn deine Bewertung bis hierhin aus? Ist das jetzt der große Wurf der SPD? Werden die Wähler demnächst in den Talkshows kapieren, was die Partei eigentlich von uns will?
Ich befürchte, dass die Wähler das nicht kapieren werden. Also der ganz große Wurf, als der er da heute dargestellt wird, ist dieses Programm meines Erachtens nicht. Und es wurde zum Beispiel von Thomas Oppermann, dem Fraktionsvorsitzenden, gesagt, das beste Programm, das wir seit Willy Brandt auf den Weg gebracht haben. Mir fehlt da das wirklich ganz Große im Bildungsbereich beispielsweise. Da wollen, glaube ich, die Bürger viel mehr als nur mehr Geld durch den Bund. Sie wollen auch einheitliche Bildungsstandards. Sie können nicht verstehen, dass ein Abitur in Nordrhein-Westfalen weniger wert sein soll als in Bayern oder dass die Standards sich daran orientieren, wer gerade im Land regiert, ob das die SPD oder die Union oder eine rot-rot-grüne Koalition ist. Also ich glaube, wenn man einen ganz großen Wurf hätte machen wollen, dann hätte man auch an diesen Föderalismus im Bildungssystem rangehen sollen und rangehen müssen. Dann hätte man wirklich von etwas ganz Großem sprechen können, aber so fehlt mir das.
Das beste Wahlprogramm seit Willy Brandt. Das sagt Apple auch immer, das beste iPhone aller Zeiten. Frank Kapelan, Deutschlandfunk Nova Reporter im Berliner Hauptstadtstudio über das Wahlprogramm der SPD.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Donald Trump ist auf Auslandsreise im Nahen Osten. Wir haben heute Abend schon drüber gesprochen. Heute ist er in Israel. Gestern war er in Saudi-Arabien. Da hören wir uns gleich nochmal diese Rede über den Iran an und gucken mal, ja, wer ist denn eigentlich der Böse im Nahen Osten? Das machen wir so knapp 20 Minuten hier. Aber in Saudi-Arabien hat er unter anderem König Salman getroffen. Von dem Treffen, da gibt es unter anderem auch ein Foto, das jetzt momentan durchs Netz geht. Darauf zu sehen ist Trump und Salman und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Und Anke van der Weyer, es ist eigentlich nicht gemein zu sagen, das Foto sieht irgendwie absurd aus.
Ja, es geht eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, dieses Foto sieht absurd aus. Also auf diesem Foto, ne, da stehen diese drei Männer, die stehen ziemlich im Dunkeln und sie halten alle die Hände auf einer leuchtenden Kugel. Wenn man nochmal hinguckt, erkennt man, es ist ein leuchtender Globus. Mhm. Und dieser Globus, der strahlt die dann auch noch von unten in blau leuchtendem Licht an, ja. Und dazu hat dann auch noch der saudische König die Augen sehr weit aufgerissen und guckt so, man weiß nicht, ob er verwundert oder besessen oder einfach nur crazy verrückt guckt, ja. Und so alles in allem fragt man sich, wenn man dieses Foto sich anguckt und das auf sich wirken lässt, wie konnte es ausgerechnet sein, dass die saudische Botschaft, die offizielle saudische Botschaft, das Foto dann auch noch getwittert hat? Dieses Foto ist wirklich ein ganz großes What the fuck.
Manchmal sind das so Rätsel, wer da die Bilder auswählt und warum. Es ist gefundenes Fressen natürlich fürs Netz.
Es geht eigentlich quasi nicht darüber, keine Witze zu machen. Ja? Ganz beliebt ist der Vergleich mit Saruman, das ist ein Hauptcharakter aus Herr der Ringe. Der war ursprünglich mal einer von den Guten, ist dann zur bösen Seite gewechselt und der Gegenspieler von Gandalf. Und Saruman, der hat so eine Kugel und damit kann er gucken, was in der Welt abgeht. Ja? Wahlweise vermutet das jetzt Netz jetzt, ob Trump und Co. versuchen, mit Saruman zu kommunizieren. Oder Saruman wird direkt reingefotoshoppt. Und ich sag mal so, so ganz absurd sieht das Ganze auch nicht aus, wenn Saruman mit in dem Bild drin ist. Andere Twitter-User, die machen aus dem Foto eine Spielshow-Szene, bei der Globus dann der Buzzer ist.
Aber es ist doch ein ganz klares Symbol. Diese Männer haben die Welt in der Hand. Das ist doch das Symbol. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Also auf jeden
ganz
Fall.
Ganz offiziell ist es Solidarität und so.
Ah,
ne?
Natürlich. Der saudische König Salman, US-Präsident Donald Trump und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, die haben sich gestern in Riad getroffen. Dabei ist ein Foto entstanden. Alle haben ihre Hände auf einer großen Weltkugel, einem Globus. Und das Netz lacht sehr. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und am Wochenende war ja letzter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da wurden in manchen Stadien ordentlich gefeiert. Es gab Bierduschen, es gab Tore, die rausgerissen wurden aus der Verankerung im Freudentaumel. Und Menschen haben sich natürlich gegenseitig besprungen. Also ihr wisst schon, wie ich das meine. Also die springen dann aufeinander, ne, nach dem Spiel. Dinge sind also passiert, die würde der Mensch unter normalen Umständen vielleicht nicht unbedingt aushalten. Aber beim Feiern geht's plötzlich. Entwickeln wir in solchen Freudensituationen Superkräfte vielleicht? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat nachgeforscht.
Die Bayern namens gelassen. Die wissen ja, wie es ist, wenn man Meister wird. In Dortmund, da ging schon ein bisschen mehr. Die haben sich ja schließlich für die Champions League qualifiziert. Aber in Hamburg, da war am Samstag schwer was los. Der HSV hat es ja geschafft, dass er in der ersten Liga bleibt.
Oh, unabsteigbar.
Unabsteigbar!
So muss das sein.
Ich wäre fast umgefallen, aber wirklich.
Ich halte das auch nicht mehr aus, ich bin zu alt dafür, echt. Also jedes Mal den Kram, das muss aufhören.
Aufreiben.
Nach dem Spiel stürmten die Fans das Feld, rissen sich ein Erinnerungsstück aus dem Rasen, der laut Hamburger Morgenpost immerhin 100.000 Euro wert ist, und zerlegten sogar das Tor und nahmen beide Pfosten und die gut 7 Meter lange Latte mit. Kurz, die Fans flippten komplett aus.
Wenn man in so einer Situation ist, dann fühlt man ja auch so einen richtigen Flash und so ein Rauschen irgendwie durch den Körper.
Und wir sind ja normalerweise sehr kontrollierte Menschen in unserem Alltag, aber wenn ein Ereignis einen so aus der Bahn wirft, dass man halt reflexartig gesteuert wird, dann macht man halt Sachen, die gegen vielleicht die eigentlichen Moralvorstellungen oder sonst was hinaustreten.
Jetzt fragt sich aber, so ein Tor, das ist ja irgendwie im Boden verankert. Da wird ja drauf geschossen, mit ordentlich Wumms. Wie haben die es geschafft, das Ding aus dem Boden rauszureißen? Haben die da plötzlich irgendwelche Superkräfte entwickelt? Also was passiert da im Körper?
Also es ist eine Mischung aus Hormonen und auch sozusagen natürlich auch nervaler Steuerung. Also Glückshormone schwappen über, Adrenalin natürlich auch. Der ganze Körper ist angespannter. Und das ist eine richtige Hormondusche, die dann innerlich abgeht.
Sagt der Hamburger Notfallmediziner Johannes Wimmer.
Vielleicht gab es auch ein paar Bierchen und man tut auf einmal Dinge, die man sonst nicht machen würde. Also ich würde ja sonst nicht auf den Fußballplatz gehen und dann Tor rausrupfen. Aber auf einmal traue ich mich das und das alles dadurch, dass natürlich einfach die Glückshormone übersprudeln. Also der Körper ist da voll sozusagen wie auf Droge und man bekommt gar nicht mehr so richtig mit, was man eigentlich macht. Und denkt sich vielleicht auch am nächsten Morgen, oi, was habe ich da bloß getan, wie kann ich dieses Tor wieder zurückbringen.
In so einem Freudenrausch nehmen wir alles viel intensiver wahr. Das Adrenalin lässt das Herz schneller schlagen und mobilisiert die letzten Kräfte. Und die Glückshormone Dopamin und Serotonin lassen uns innerlich abheben und wirken wie eine gute Dosis Opium.
Also du kannst es tatsächlich schaffen, dass du keine Schmerzen hast. Also dass es wirklich so ist, dass Leute so heiß drauf sind, die spüren einfach gar nichts. Und dann ist es, das ist der Klassiker eigentlich in der Notaufnahme. Am nächsten Morgen kommen die sozusagen und sagen, ja, gestern war ich irgendwie auf einem Rave oder auf einer Party oder auf einem Fußballspiel und bin umgeknickt und habe es erst heute Morgen gespürt. Das ist eigentlich ein Klassiker, dass der Körper das einfach nicht richtig merkt.
Was einem in der Regel auch erst auffällt, wenn es zu spät ist, das ist der Lärmpegel. Wenn der langsam sinkt, dann fühlt es sich an, als ob man sich gerade auf einem Flugzeugträger unterhalten hätte.
Hals trocken wie Sau, weil man ist ja nur noch am Hupen, am Schreien. Unfassbar.
Bei so einem Fußballspiel 90 Minuten, da komplett durchgebölkt, da ist es schon so, dass die Stimmbänder, das ist ja auch zartes Gewebe, so gereizt sind, dass sie sich zum Beispiel verdicken oder dass sich eben Veränderungen ergeben, die dann dafür sorgen, dass ich heiser bin. Also ich schreie ja nicht die Nerven lahm, sondern eher die Mechanik. Das ist wie die Saiten auf einer Gitarre. Wenn ich die halt überstrapaziere, dann leiern die aus und die Töne sind nicht mehr so sauber. Und das ist genau das, was dann auch eben ganz klassisch bei so hier diesen ganzen Sprechchören und sowas passiert, wenn man dann ein bisschen außer sich geht.
So ein letzter Spieltag in der Bundesliga, der fördert also nicht nur Superkräfte, er fordert sie auch. Und dass das den HSV im wörtlichen Sinne ein Tor kostet, das werden die wohl verschmerzen. Die Polizei hat das Ding inzwischen übrigens wieder gefunden und sichergestellt. Die zwei Jungs, die es mitgenommen haben, die wollten das zu Hause in ihrem Vereinsheim aufstellen.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Eine hohe Luftverschmutzung könnte auch unseren Schlaf stören. Diese These haben US-Forscher mit einer Untersuchung belegt. Dazu haben sie die Daten von mehr als 1800 Teilnehmern aus zwei Studien analysiert, die Folgen von Luftverschmutzung für Lunge und Kreislauf untersuchen. Sie berechneten für jeden Teilnehmer die Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung in ihrer Wohngegend. Dann maßen sie mit Armbändern, wie unruhig die Menschen im Schlaf waren. Diese Daten werteten sie dann statistisch aus, nachdem sie Störfaktoren wie Alter oder Raucher-Nichtraucher rausgerechnet hatten. Dabei kam heraus, dass bei den Menschen mit der schlechtesten Luftqualität das Risiko für einen schlechten Schlaf um rund die Hälfte erhöht war. Die Forscher wollen jetzt noch weitere Faktoren untersuchen, zum Beispiel den Einfluss von weiteren Schadstoffen in der Luft oder von Verkehrslärm. Wer abnehmen will, der braucht vielleicht einfach nur das richtige Geschirr. Das dachte sich zumindest ein lettischer Grafikdesigner. Er hat einen Teller entworfen, der in der Mitte nicht glatt ist, sondern wellenförmig und leicht nach oben gewölbt. Dadurch passt weniger Essen drauf, sieht aber trotzdem nach mehr aus. Außerdem muss man Kartoffeln und Möhrchen erstmal aus den Rillen fischen, sodass das Essen länger dauert. Die gleiche Idee steckt hinter dem extra schweren Besteck des Designers. Gabel, Messer und Löffel wiegen jeweils 1,3 Kilogramm. Im Test habe es damit 11 Minuten gedauert, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Mit normalem Besteck dauerte es nur 7. Die Produkte wurden auf einer Konferenz in Portugal vorgestellt. Ernährungsexperten sagten dem Guardian, das Prinzip könne durchaus funktionieren. Denn das Sättigungsgefühl setzt erst nach etwa 20 Minuten ein. Wenn man es also schafft, langsamer zu essen, dann isst man auch insgesamt weniger. Kritiker befürchten dagegen, der Wellenteller und das schwere Besteck könnten eher frustrieren, weil sie das Essen zu schwierig machen. Rap, das ist keine Sache nur für die Freizeit, sondern auch für die Uni. Das zeigt das Beispiel von Harvard-Student Obasi Shaw, der diese Woche seinen Abschluss macht.
Als Abschlussarbeit hat er ein Rap-Album abgegeben und dafür im Fach Englisch die zweitbeste mögliche Note bekommen. Thematisch geht es unter anderem um die Probleme von Schwarzen in den USA. Wie die Harvard Gazette schreibt, haben in dem Fach schon öfter Studenten kreative Abschlussarbeiten abgegeben. Ein Rap-Album war aber noch nie dabei. Dabei wird Rap zu Unrecht nicht als Hochkultur angesehen, findet der Student. Er argumentiert, dass sich moderner Rap gar nicht so sehr von alter englischer Poesie unterscheidet.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der Fidget-Spinner. Das ist keine Raupe oder so. Das ist der absolute Hype momentan. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Wir haben vor ein paar Tagen schon mal hier drüber gesprochen, über den Fidget-Spinner. Spinner. Das Teil sieht aus wie eine Mischung aus einem kleinen Propeller und einem Ninja-Wurfstern. Ihr lasst es zwischen den Fingern rotieren und nach einer Zeit könnt ihr wahrscheinlich so lustige Tricks, Handwechsel und Fingerhüpfen und so. Leider ist es so, wo ein Hype ist, da sind auch Trolle im Netz nicht weit. Anke van der Weyer aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Die wollen uns diesen Spaß am Fidget-Spinner kaputt machen. Wie?
Auf dem Imageboard 4chan, da haben ein paar ganz besonders witzige Trolle dazu aufgerufen, den Fidget-Spinner mit rechten Symbolen zu besetzen. Ja? Relativ grundlos das Ganze, beziehungsweise einfach nur so, weil es geht. Seitdem tauchen im Netz zum Beispiel Fidget-Spinner auf, die zu rotierenden Hakenkreuzen umgebaut wurden. Das klingt erstmal relativ sinnfrei, ja. Deswegen stellt man sich dann auch relativ direkt die Frage, warum machen die sowas, ja? Eine Antwort könnte sein, Trolle trollen halt, ne? Mhm. Oder auch, weil es schon mal funktioniert hat.
Okay, hast du Beispiele?
Letztes Jahr im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft, da gab es ein sehr berühmtes Meme, Pepe der Frosch. Ne? Das ist ein grüner Frosch mit roten Lippen. Jeder, der mal im Internet war, der hat den schon mal gesehen. Das ist ein ultra harmloses Ding und das ist schon seit über 10 Jahren ein Hit im Internet, ja. Bis letztes Jahr war dieses Ding ultra harmlos. Dann kam nämlich die ultrarechte Alt-Right-Bewegung, hat den Frosch für sich entdeckt und das Meme gekapert. Es sind dann nämlich Bilder von Pepe dem Frosch in Ku Klux Klan-Kleidung zum Beispiel aufgetaucht oder auch mit Hitlerbart. Und dann hat auch noch Donald Trump mit diesem Frosch-Meme sympathisiert. Und danach ist dann eben die Nutzung beim freundlich-witzigen Teil, sage ich jetzt mal, des Internets immer weiter zurückgegangen, weil die an diesem Frosch plötzlich halt dieses Nazi-Image dran klebte. Mhm. Und dann war der Frosch eben nicht mehr super harmlos, sondern ein Nazi-Symbol. Das Internet hat quasi so sehr die Kontrolle übernommen, dass das überhaupt nicht mehr rückgängig zu machen war. Und da hat sogar vor kurzem der Zeichner und der Erschaffer quasi von diesem Frosch, Matt Fury, gesagt, dass der Frosch Pepe tot ist.
Hat sich abgewendet von seinem eigenen Comic. Droht dem Fidget Spinner dasselbe Schicksal oder ein ähnliches?
Im Moment sieht es jetzt noch nicht wirklich danach aus. Ne? Auf Reddit, da wird das Thema im Subreddit Drama diskutiert. Es hat so ein bisschen über 250.000 Abonnenten. Das ist eher so unteres Mittelfeld für Reddit-Verhältnisse. Und da werden auch eher so künstlich aufgebauschte Dramen besprochen. Das ist jetzt alles eher ein Zeichen dafür, dass hier aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Allerdings weiß man bei Memes und viralen Kram halt auch nie, was damit irgendwie noch passiert. Ne? Selbst Pepes Zeichner, also der Zeichner von diesem Frosch, der hat letztes Jahr noch gesagt, ist alles nur eine Phase, geht wieder vorbei.
Was kann man denn oder was können wir denn konkret gegen sowas machen?
Erstmal sollte man nicht auf jeden Trollzug aufspringen und sich nicht verrückt machen. Ne? Nur weil irgendein versprengter Typ im Internet trollen will und sagt, irgendwas ist Nazi, ist irgendwas noch lange nicht Nazi, aber sowas entwickelt sich ja dann meistens so ein bisschen schleichend. Ne? Deswegen gilt halt auch, aufmerksam sein, im Zweifel dagegen halten und das heißt, die Dinge weiter bewusst positiv benutzen. Don't feed the troll, also Trolle ignorieren, das funktioniert ab einem gewissen Punkt nämlich nicht mehr. Denn selbst wenn man die Trolle ignoriert, dann verbreiten die das Ding ja trotzdem im anderen Teil des Netzes weiter. Wenn genug Menschen dann weiter versuchen, das Ding positiv zu besetzen, dann könnte es eben auch sein, dass solche Phänomene dann wieder in die andere Richtung umkippen und quasi in Anführungszeichen die Guten die Überhand behalten. Aber sowas ist natürlich alles nicht so richtig planbar, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Ein paar Trolle versuchen den Fidget Spinner, das Hype-Spielzeug, zu einem rechten Symbol zu machen. Sieht im Moment eher nach ziemlich großem Quatsch aus, kann aber auch schnell umschlagen, wie man auch an diesem Meme sieht von dem Frosch, Pepe dem Frosch. Wir hoffen, dass der Fidget Spinner einfach nur ein Spielzeug bleibt und sonst nichts.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir haben viele vorwiegend muslimische Länder dieser Woche am Wochenende ganz genau hingehört, was dieser orangene Mann, der versucht hat, sie aus den USA zu verbannen, zu sagen hat. Präsident Donald Trump und die Rede zum Islam in Riad in Saudi-Arabien. Der Iran als der Erzfeind Israels im Nahen Osten muss aufhören, terroristische Gruppierungen und Milizen finanziell zu unterstützen, auszubilden und sie mit Waffen zu versorgen, hat Donald Trump gesagt. Außerdem:
The Iranian regime's longest suffering victims are its own people. Until the Iranian regime is willing to be a partner for peace, all nations of conscience must work together to isolate Iran, deny it, and pray for the day when the Iranian people have the just and righteous government they so richly deserve.
Das war die Rede in Riad und eben bei einer PK in Israel hat Trump auch weiter gegen den Iran gewettert. Wir sprechen mit dem Islamwissenschaftler Wilfried Buchter. Herr Buchter, der Iran unterstützt terroristische Gruppierungen finanziell, bildet sie aus, versorgt sie mit Waffen. Das alles wirft Donald Trump dem Iran vor. Was ist da dran?
Ja, also sicherlich ist da einiges dran. Iran unterstützt seit vielen Jahren die palästinensische Hamas im Gazastreifen, aber noch mehr die pro-iranische schiitische Hezbollah-Miliz im Libanon. Beides sind geschworene Gegner des Staates Israel. Israel hat mehrfach auch schon Gegenmaßnahmen militärischer Art gegen diese beiden Organisationen durchgeführt. Und Iran unterstützt diese beiden international geächteten Terrororganisationen mit finanzieller Hilfe und mit Waffenlieferungen. Insofern trifft der Vorwurf von Präsident Trump gegenüber Iran zu.
Aber jetzt sprechen ja alle über den IS und da hilft ja auch der Iran, den IS zu bekämpfen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das passt gar nicht zusammen, denn zum Ende der Amtszeit des Vorgängers von Trump, Obama, hat sich ja ein informelles Zusammenarbeiten ergeben mit dem Zweck und dem Ziel, den IS zu bekämpfen und möglichst zu zerschlagen. Der augenfälligste Ausdruck dieser Kooperation ist zum Beispiel das gemeinsame Vorgehen US-amerikanischer Militärberater im Nordirak in der Schlussoffensive gegen den IS in Mosul. Und nehmen wir mal an, es würde jetzt innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen eine massive Verschlechterung des Klimas stattfinden zwischen USA und Iran, wären dann natürlich diese US-Militärberater im Nordirak extrem gefährdet.
Okay, aber jetzt ist es Trumps erklärtes Ziel, den IS zu bekämpfen, komplett zu zerschlagen. Der Iran ist auch gegen den IS. Schneidet sich Trump mit seinem Iran-Bashing in dieser Rede damit nicht ins eigene Fleisch?
Ja, aber das nimmt er wahrscheinlich auch billigend in Kauf, weil er sich jetzt festgelegt hat auf die Unterstützung der sunnitisch-arabischen Partner in der Nahostregion. Das erscheint ihm vielversprechender. Und wie er schon mehrfach geäußert hat, ist er ja nicht einverstanden mit vielem, was im Iran-Atomabkommen steht, kann aber da aus den Bestimmungen nicht unilateral heraussteigen, weil die anderen Signatarmächte, das heißt die UN-Sicherheitsmächte plus Deutschland, das eben nicht sozusagen honorieren würden. Sie würden also an dem Iran-Abkommen weiter festhalten, wenn die USA einseitig aussteigen würden.
Wenn wir mal generell auf der Suche nach dem schwarzen Peter sind, wie sieht's denn mit Saudi-Arabien aus, dem Land, in das Trump am Wochenende gereist ist, seine Auslandsreise gemacht hat? Wie steht Saudi-Arabien zum Terrorismus?
Also einerseits ist Saudi-Arabien Sicherheitspartner des Westens in der Region. Aber andererseits ist Saudi-Arabien auch das Land, das eben seine sunnitisch-wahhabitische Variante des Islam mit Hilfe karitativer Stiftungen und Organisationen seit Jahrzehnten exportiert. Und exportiert das vor allem in Länder, wo Islamisten tätig sind, vor allem militante Dschihadisten und Salafisten, die in allen diesen Ländern, zum Beispiel in Syrien oder auch im Jemen, sehr viel Unheil anrichten. All das kann nicht im Interesse des Westens sein. Insofern ist die Parteinahme Trumps da doch eine sehr widersprüchliche Angelegenheit. Er hat ja sehr stark Partei genommen, übersieht dabei aber ganz offensichtlich und bewusst auch all das, was Saudi-Arabien eben auch zu verantworten hat, sprich das vorher angesprochene Sponsortum für dschihadistische, sunnitische, militante Gruppen in Syrien und in anderen Ländern.
Fazit also, keiner ist nur gut oder nur schlecht. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine gute Nahostpolitik?
Ja, die kann man nicht mit einem Wort beschreiben, aber jedenfalls diese Zuschreibungen, die Guten auf der einen Seite und die Bösen auf der anderen, das funktioniert im Nahen Osten nicht. Die politischen, religiösen, konfessionellen Verhältnisse, Beziehungen sind so komplex und so durcheinander gemischt, dass der Verbündete von heute leicht auch der Gegner von morgen sein kann und wieder umgekehrt. Also insofern würde ich so diese unbedingte totale Parteinahme der USA für Saudi-Arabien nicht unterstützen, wenn dem zum Beispiel Deutschland auch folgen würde.
Islamwissenschaftler Wilfried Buchter in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Redaktionskonferenz am Montagabend mit Anke van de Weyer. Wir beide haben lange nicht mehr Sonnenlicht gesehen, ne?
Ja, stimmt. Aber jetzt ist ja hoffentlich noch ein bisschen da.
Ich weiß es nicht. Ist es noch hell? Ich glaube ja, oder?
Ja, doch.
Doch, müsste ja um kurz vor 8. Das war's von uns. Euch einen schönen Abend.
Wir würden morgen nochmal, glaube ich, hier erscheinen um 18.15 Uhr, oder?
18.15 sind wir da. Mein Name ist Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.